J.
November 1939 im Wuppertaler Stadtteil Elberfeld. Der Chemiker Gerhard Domark, 44 Jahre alt, schmale Lippen und hohe Stirn, sitzt alleine auf der heimischen Couch und liest Zeitung. Der Familienvater ist Leiter des örtlichen Instituts für Pathologie und Bakteriologie bei der Betriebsgemeinschaft Niederrhein der IG Farben, ehemals Bayer. Wie soll man abschalten, wenn alles voller Nachrichten vom Krieg ist? Domarks 10-jährige Tochter Hildegard läuft im Schlafanzug zu ihm ins Wohnzimmer. In der Hand trägt sie ein Stofftier.
Hille, warum bist du nicht im Bett?
Es ist nach 10.
Hildegard senkt den Blick.
Ich kann nicht schlafen.
Da sind wir schon zwei. Komm, setz dich.
Warum kannst du nicht schlafen?
Eigentlich sollte ich das doch dich fragen. Aber ich bin aufgeregt. Kannst du dich erinnern, als du vor ein paar Jahren so krank warst? Du hattest dich an einer Stricknadel gepiekst. Wir hatten richtig Angst um dich.
Ja?
Zum Glück hatten wir im Labor ein Arzneimittel entwickelt. Prontosil. Das habe ich dir gegeben und es hat dich gesund gemacht. Es hat seitdem auch vielen anderen Menschen geholfen. Dafür soll ich jetzt einen Preis bekommen. Und deshalb bin ich aufgeregt.
Was ist das für ein Preis?
Es ist ein Preis aus Schweden. Der Nobelpreis. Das ist die höchste Auszeichnung für Forscher wie mich. Eine große Ehre.
Wie groß ist der Preis denn?
Also, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Dr. Domark, sofort aufmachen!
Domark weicht jede Farbe aus dem Gesicht.
Komme!
Hille, geh auf dein Zimmer. Nun geh!
Vor Domark stehen zwei SS-Männer in feldgrüner Uniform. Sie schauen ihn mit ernster Miene an.
Dr. Domark, wir müssen Sie auffordern, unverzüglich mitzukommen.
Aber warum? Geht es um den Nobelpreis? Ich habe doch schon an den Führer geschrieben und ihm versichert, dass...
Wir haben Befehl, Sie mitzunehmen. Alles andere können Sie mit unserem Vorgesetzten besprechen.
Ich verstehe. Kann ich mich noch von meiner Familie verabschieden?
Medikamente sind bei Farbenhersteller Bayer längst ein entscheidendes Standbein. Gerhard Domark bekommt 1939 den Nobelpreis für die Entdeckung von Prontosil, einem der ersten modernen Antibiotika. Doch Adolf Hitler persönlich hat die Annahme von Nobelpreisen zwei Jahre zuvor verboten. Domark muss mehrere Tage in Haft verbringen und den Preis ablehnen. Denn das ehemalige Unternehmen Bayer ist nun Teil der IG Farben. Als größter Chemiekonzern der Welt wird er zum Machtinstrument der Nationalsozialisten. Sämtliche Forschung und persönliche Erfolge werden den kriegswichtigen Zielen untergeordnet. Erst 1947, zwei Jahre nach Kriegsende, holt Domark sich seinen Nobelpreis persönlich in Stockholm ab. Doch der Kampf um die Zukunft des Konzerns hat da gerade erst begonnen. Ich bin Marc Benpuch und das ist Imperium. Die Bayer-Story von Studio J. In der letzten Folge haben der Kaufmann Friedrich Bayer und der Chemiker Friedrich Westcott 1863 ein familiär geprägtes Unternehmen für Textilfarben gegründet. Rasantes Wachstum und mehrere neue Standorte waren die Folge. Nach dem Tod der beiden Firmengründer wurde Bayer eine Aktiengesellschaft und der Chemiker Karl Duisberg zum neuen Mann an der Spitze. Unter seinem Einfluss gründeten sich nicht nur die Abteilungen für Pflanzenschutz und Arzneimittel. Er schuf mit Leverkusen eine ganze Industriestadt. Dort bildete sich eine eingeschworene Gemeinschaft, bei der das Unternehmen Bayer auch zum Mittelpunkt des Privatlebens wurde. Doch der Erste Weltkrieg brachte die wichtigen Exportmärkte zum Erliegen. Um sie nach Kriegsende wieder anzukurbeln, beschlossen Bayer und einige der bedeutendsten Chemiekonzerne Deutschlands eine Fusion. Unter der Führung der BASF und deren Direktor Karl Bosch entstand 1925 die IG Farben, der größte Chemiekonzern der Welt. Nach der Machtergreifung der NSDAP 1933 wird der Konzern auf Parteilinie gebracht und im Zweiten Weltkrieg an unvorstellbaren Verbrechen beteiligt. Doch dann beginnt für Bayer unter Werksleiter Ulrich Haberland eine erstaunliche Wiedergeburt. Das ist Folge 2 von 4. Die Chemie stimmt. Leverkusen. Am Abend des 20. Februar 1933. Auf dem Fabrikgelände der Betriebsgemeinschaft Niederrhein der IG Farben, ehemals Bayer. Karl Duisberg, Aufsichtsratsvorsitzender des Konzerns, steht hinter einem Rednerpult mit Mikrofon und wendet sich an die versammelten Mitarbeitenden.
Meine Damen und Herren, es erfüllt mich mit Stolz, an diesem bedeutenden Tag zu Ihnen sprechen zu können. Wir sind heute hier versammelt, um unsere Geschichte zu feiern. Die Fusion zur IG Farben war ein Einschnitt. Viele sagen, Bayer gibt es nicht mehr. Doch das ist ein Irrtum.
Duisberg lässt seinen Blick durch die Reihen wandern. Dann beugt er sich kurz hinunter zu zwei Kabelenden, deren Steckerverbindungen er demonstrativ in die Höhe hält. Mit ihnen stellt er sich wieder ans Mikrofon.
Es werde Licht!
Die versammelten Menschen staunen über das Schauspiel, das sich ihnen bietet. Zwischen zwei Fabrikschloten wird ein Lichtkreis von 72 Metern Durchmesser sichtbar. 2000 Glühbirnen erhellen das Buchstabenkreuz mit dem vertikalen und horizontalen Wort Bayer.
Der Name Bayer bleibt erhalten. Als Symbol aller Arzneimittel aus den Fabriken der IG Farben.
Zwei Mitarbeitende in den hinteren Reihen beobachten das Spektakel.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön ist.
Allerdings eine tolle Leistung unserer Techniker.
Wie das Kreuz des Südens dem Seefahrer Richtung gebend und Hoffnung spendend leuchtet, so soll dieses Kreuz des Westens im Herzen des deutschen Industriezentrums dem deutschen Kaufmann, dem deutschen Unternehmer und dem deutschen Arbeiter aufleuchten als Zeichen unseres Mutes und unserer Zuversicht. Dem Auslande möge es ein Zeichen sein für die Sorgfalt und Qualität deutscher Arbeit.
Der Ton in diesem Land ändert sich.
Ich weiß, was du meinst. Für mich klingt das nicht nach Hoffnung, sondern nach einer Drohung.
Am selben Abend findet im Berliner Reichstag ein Geheimtreffen statt. Die Führung der NSDAP wirbt bei hochrangigen Industrievertretern um die Finanzierung ihrer Machtergreifung. Darunter sind auch Vertreter der IG Farben. Über 2 Millionen Reichsmark fließen anschließend an die Partei. Heute rund 11 Millionen Euro. Karl Duisberg verstirbt 1935 mit 73 Jahren. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 verdunkelt sich auch das Bayerkreuz in Leverkusen. Die Beleuchtung ist aus kriegstaktischen Gründen verboten. Das ehemalige Unternehmen Bayer wird als Teil der IG Farben eng mit dem Kriegsapparat der Nazis verflochten. Ausländische Fabriken werden erbeutet und dem Konzern einverleibt. Nach und nach wird auch die jüdische Belegschaft verfolgt und deportiert. Unter ihnen ist Arthur Eichengrün, einer der Mitentdecker des Aspirin. Er überlebt seine Internierung, anders als unzählige Leidensgenossen. Die IG Farben beschließt 1941, eine kriegswichtige Kautschukfabrik in Auschwitz zu errichten. Das dazugehörige KZ Monowitz dient zur Aufnahme von schätzungsweise 35.000 Zwangsarbeitern für Bau und Betrieb der Fabrik. Diese sind meist jüdischer Herkunft. Etwa 20.000 bis 30.000 von ihnen sterben. Im IG Farbenwerk in Leverkusen arbeiten kurz vor Kriegsende insgesamt 18.000 Menschen. Etwa ein Viertel von ihnen sind Zwangsarbeiter. An den ehemaligen Bayer-Standorten wird auch weiter geforscht. Die sind Teil der Betriebsgemeinschaft Niederrhein der IG Farben. 1943 wird der promovierte Chemiker Ulrich Haberland Leiter dieser Werke. Zu ihnen gehören auch ehemalige Produktionsstätten der Agfa, die für ihr hochwertiges Film- und Fotomaterial bekannt ist. Nach Kriegsende interessieren sich auch die Siegermächte für die Herstellungsverfahren des Chemiekonzerns. Haberland muss nun sein ganzes Geschick einsetzen, um die Zukunft seiner Fabrik zu sichern. Leverkusen im Herbst 1945. Ulrich Haberland, 44, schmale Lippen und Halbglatze, empfängt eine 10-köpfige Gruppe Männer. 5 von ihnen sind wissenschaftliche Vertreter der Siegermächte. Die anderen 5 sind britische Soldaten, darunter der Oberbefehlshaber. Haberland macht eine einladende Geste.
Herr Offizier, willkommen.
Haberland führt die Gruppe in einen großen Raum mit mehreren Arbeitern, der mit orangefarbenen Sicherheitslampen beleuchtet ist. Die Temperatur der schwülen Luft beträgt über 35 Grad. Dampf steigt aus mehreren Kesseln, deren Inhalt von Rührmaschinen bearbeitet wird. Der Offizier beginnt sich mit seiner Kleidung Luft zuzufächeln.
Kommen Sie zur Sache, wir waren ja gestern schon hier. Können Sie uns jetzt die fertige Emulsion für das Fotopapier der Agfa zeigen? Ach, hier ist es ja noch heißer als gestern. Natürlich, die Emulsion ist über Nacht gereift und nun fertig zur Kontrolle.
Ein Mitarbeiter greift zu einer Kelle und schöpft demonstrativ eine Probe zähflüssiger Masse aus einem Kessel. Dann bringt er sie zu einem abgetrennten Bereich, der separat beleuchtet ist.
Das hier ist die Emulsion, die wir gestern mit Ihnen angesetzt haben. Wir haben genau die richtige Konsistenz für das Fotopapier. Schauen Sie.
Haberland zeigt auf den Arbeiter. Der nimmt eine Probe der Masse und verteilt sie auf ein Stück Fotopapier. Dann schaltet er eine Lampe mit weißem Licht an und lässt das Papier mit der Emulsion in Entwicklungsflüssigkeit einwirken. Die ausländischen Wissenschaftler beobachten, wie die Masse sich erst gräulich und schließlich schwarz färbt. Zufrieden nicken sie dem Offizier zu.
Also gut, das Rezept, das Sie uns gestern vorgeführt haben, ist echt. Jetzt nichts wie raus hier, die Hitze ist nicht zu ertragen.
Die Arbeiter bleiben in der Produktionshalle zurück. Haberland ebenfalls. Sichtlich löst sich die Anspannung. Vor allem aber bei Ulrich Haberland.
Ein Glück. Sie haben nichts von dem Austausch der Emulsion über Nacht bemerkt.
Einer der Arbeiter stimmt ihm zu.
Und die Rezeptur, die wir Ihnen gestern vorgeführt haben, die ist vollkommen wertlos.
Haberland nickt.
Wollen wir hoffen, dass wir es nicht übertrieben haben? Wir sind auf Ihr Wohlwollen angewiesen.
Ulrich Haberland kämpft als Werksleiter darum, möglichst wenige Betriebsgeheimnisse seiner Fabrik an die Besatzungsmächte preiszugeben. Doch es ist ein diplomatischer Ritt auf der Rasierklinge. Denn die Zukunft der IG Farben ist unklar. Die Fabriken der Betriebsgemeinschaft Niederrhein sind von britischen Soldaten besetzt. Deren ranghöchster Offizier hat das Kommando. Schon kurz nach Kriegsende fassen die Siegermächte den Plan, die IG Farben zu zerschlagen. 1947 erhalten die von Haberland verwalteten Werke am Niederrhein den Namen Farbenfabriken Bayer. Fast 22 Jahre nach der Fusion. Führende Manager der IG Farben müssen sich im selben Jahr bei den Nürnberger Prozessen verantworten. 13 von ihnen werden mit Gefängnisstrafen bis zu 8 Jahren verurteilt. Alle kommen vorzeitig frei. Nicht unter den Angeklagten ist Ulrich Haberland. Der nimmt für die Farbenfabriken Bayer schnellstmöglich wieder internationale Handelsbeziehungen auf. Voller Hoffnung lässt er eine neue Fabrik für Produkte der ehemaligen Agfa in Leverkusen bauen. Ein mutiger Schritt, denn über die Zukunft der früheren IG Farben-Standorte am Niederrhein haben die Besatzungsmächte noch nicht endgültig entschieden, trotz der Umbenennung. Am 19. Dezember 1951 folgt die formale Neugründung des Unternehmens als Farbenfabriken Bayer AG mit Ulrich Haberland als Vorstandsvorsitzendem. Doch das Grundkapital beträgt zunächst nur 100.000 D-Mark, heute knapp über 300.000 Euro. Zudem fehlen immer noch 2 entscheidende Puzzleteile. Die Agfa mit ihren Foto- und Filmprodukten und die wichtigen Werke in Dormagen. Aus der ehemaligen Betriebsgemeinschaft Niederrhein, der IG Farben, wird die Farbenfabriken Bayer AG. Aus den Trümmern des Krieges entsteht Bayer ein zweites Mal als eigenständiges Unternehmen. Doch der neue Vorstandsvorsitzende Ulrich Haberland muss mit angezogener Handbremse wirtschaften. Dennoch ist über das Schicksal seiner Fabriken nicht endgültig entschieden. Zu groß und komplex gestaltet sich die Auflösung der IG Farbenstrukturen. Haberland muss jetzt jene Menschen überzeugen, die wenige Jahre zuvor noch Todfeinde waren. Dafür braucht er sein ganzes diplomatisches Geschick. Leverkusen, Anfang Januar 1952. Der neue Bayer-Chef Ulrich Haberland sitzt nervös in Karl Duisbergs ehemaligem Büro auf dem Besucherstuhl. Im Chefsessel tippt der befehlshabende britische Offizier einen Brief. Seit fast 7 Jahren ist er quasi Haberlands Boss. Ohne sein Wort geht nichts bei Bayer.
So, fertig. Sie wollen sicher wissen, ob Bayer die Agfa übernehmen kann. Die Antwort ist nein. Sie haben Ihre neue Fabrik zu voreilig gebaut.
Haberland setzt sich auf.
Aber dann entgeht uns das Geschäft mit Film und Fotos. Darin liegt die Zukunft. Außerdem steht die neue Fabrik hier, mitten in Leverkusen.
Der Offizier lehnt sich zurück und lächelt überlegen.
Ich kann mich noch gut erinnern an die Streiche, die Sie und Ihre Leute mir gespielt haben. Sie haben uns wertlose Rezepte gegeben und jetzt erwarten Sie von mir entgegenkommen?
Haberland fühlt sich ertappt.
Das müssen Sie verstehen. Unsere Betriebsgeheimnisse waren alles, was wir noch hatten. Unser Vermögen und unsere Patente im Ausland, alles ist weg. Aber jetzt glaube ich, mit Ihnen kann man reden.
Der Offizier erhebt sich aus seinem Stuhl und geht zu einem kleinen Tisch, auf dem eine Flasche Whisky und 2 Gläser stehen.
Sie sind doch nicht nur wegen der Agfa hier. Dafür kenne ich Sie jetzt lange genug. Hier, trinken Sie. Und sagen Sie mir, was Sie wirklich brauchen. Die Werke in Dormagen. Die brauchen wir, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Wofür genau brauchen Sie die?
Wir produzieren dort Schwefelsäure. Die brauchen wir für Farben, Pflanzenschutzmittel, Medikamente, einfach alles. Wir müssten sie sonst teuer einkaufen.
Der Offizier mustert Haberland für einen Moment mit strengem Blick.
Also gut, ich werde mit der Hohen Kommission reden.
Die alliierte Hohe Kommission der Siegermächte USA, Großbritannien und Frankreich entscheidet sich am 15. Januar 1952. Sie erkennt an, dass eine zu große Zersplitterung der IG Farben die Konkurrenzfähigkeit der entstehenden Unternehmen stark einschränken würde. Deshalb bekommt Haberland die IG Farben Fabriken in Dormagen zugesprochen und darf sogar Teile der Agfa als Tochtergesellschaften weiterführen. Damit kann er seine wichtigsten Fabriken und Forschungszentren zusammenhalten. Leverkusen, Wuppertal, Dormagen und Uerdingen. Die Farbenfabriken Bayer AG ist endgültig neu aufgestellt. Doch um wieder zu alter Stärke zurückzufinden, muss Haberland den Blick auf neue Produkte richten. Dazu gehört ein Medikament gegen Tuberkulose. In Wuppertal-Elberfeld entsteht ein chemisches Laboratorium für den Pflanzenschutz. Im Herbst allerdings präsentiert Bayer der Öffentlichkeit eine ganz neue Produktkategorie. Bereits seit 15 Jahren arbeitet einer der wichtigsten Chemiker des Unternehmens an ihrer Perfektionierung. Düsseldorf am 11. Oktober 1952. An den Wänden hängen Banner der K. Ausstellung für Kunststoff und Kautschuk. Industrielle in Anzügen treffen hier auf Familien mit Kindern. Am Stand der Farbenfabriken Bayer AG steht ein Chemiker, 49 Jahre, mit Anzug und zurückgekämmten Haaren. Gut gelaunt beobachtet er eine junge Mutter mit ihrem kleinen Jungen.
Guck mal hier, eine neue Matratze. Leg dich doch mal drauf. Und hepp!
Die Matratze ist in der Mitte durchgeschnitten und enthüllt das Innere. Einen gelblich-beigen Schaumstoff.
Oh, was ist das denn? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Keine Federn?
Mit stolz geschwellter Brust wendet sich der Chemiker an die Mutter.
Federn brauchen Sie in Zukunft nicht mehr, die Dame. Drücken Sie mal.
Oh, so weich. Und das ganz ohne Quietschen.
Sehen Sie, wie der Schaumstoff sich immer wieder in Form bringt? Ganz von alleine und ohne Federn.
Stimmt. Wie haben Sie das Innere genannt? Schaumstoff?
Ganz recht. Möchten Sie sehen, wie wir ihn herstellen?
Bayer schaut dem Jungen verschmitzt in die Augen. Der springt von der Matratze auf.
Ja!
Na dann, komm mal mit.
Der Chemiker stellt sich an einen Tisch, auf dem Fläschchen mit Chemikalien bereitstehen. Daneben ein großes, zylinderförmiges Laborglas.
Es ist ganz einfach. Ich gebe diese Flüssigkeiten in das Glas, dann rühre ich ein wenig und nun warten wir ein paar Sekunden.
Die Flüssigkeiten verbinden sich, dann schäumen sie so weit auf, dass die entstehende Masse bald das ganze Glas ausfüllt. Als sie über den Rand tritt, schäumt sie weiter.
Mama, guck mal, ein Pilz, ein Riesenpilz. Ich bin beeindruckt. Das sieht ja ganz einfach aus.
Wir nennen es PU. Das steht für Polyurethan.
Wie ist denn eigentlich Ihr Name?
Bayer, mein Name. Otto Bayer.
Oh, wie die Firma. Sind Sie der Besitzer?
Nein, nein. Ich habe nur zufällig den gleichen Namen. Auch wenn er passend ist. Aber das hier habe ich erfunden. Es wird bald auf den Markt kommen. Ich nenne es den Stoff, aus dem die Schäume sind. Warten Sie.
Bayer greift zu einem großen Brotmesser und setzt es einen Schaumstoffpilz.
Ja, für Sie. Und eins für Ihren Jungen. Glauben Sie mir, bald wird niemand mehr auf einer Federmatratze schlafen.
Otto Bayer hatte die chemischen Grundlagen des Kunststoffs Polyurethan bereits in den späten 1930er Jahren entdeckt. Die weitere Forschung wurde schließlich dem Krieg untergeordnet. Unter Ulrich Haberland erkennt der Bayer-Konzern das Potenzial der neuartigen Produkte und präsentiert sie der Öffentlichkeit. Nach der Kunststoffmesse 1952 beginnt ein regelrechter Siegeszug der Schaumstoffe aus Polyurethan. Sie finden sich in Matratzen, als Isolator in Kühlschränken oder in Bauschaumdosen. Auch die dafür nötigen Investitionen kann Haberland bald tätigen. Im März 1953 beendet die alliierte Hohe Kommission die Zerschlagung der IG Farben. Bayer bekommt seine finanziellen Anteile zugesprochen. Das Grundkapital steigt damit von 100.000 D-Mark auf 387,7 Millionen D-Mark. Heute etwa 1,3 Milliarden Euro. In dieser Zeit rückt ein weiteres Forschungsfeld bei Bayer vermehrt in den Vordergrund. Sommer 1953 auf einem Reisfeld in Japan. Ein Kontrolleur der landwirtschaftlichen Genossenschaft steht neben seinem Fahrrad. Er macht sich Notizen. Einige Meter entfernt wartet eine Farmerin barfuß durch eine von Wasser bedeckte Anbaufläche. Sie inspiziert die Reispflanzen.
Oh nein. Ich hoffe, das ist nicht... Hier, ich hab was.
Der Kontrolleur legt seinen Notizblock an seinem Fahrrad ab. Dann rollt er seine Hosenbeine bis zu den Knien.
Ich bin sofort da.
Was haben Sie gefunden?
Hier. Sehen Sie die trockenen Halme in der Mitte?
Tatsächlich. Hier sehe ich auch kleine Löcher. Das sind Bissspuren. Der Mann zerlegt die Reispflanze in ihre Einzelteile. Er sucht etwas. Und er findet es.
Jetzt haben wir Gewissheit.
Das sind Käferlarven.
Der Kontrolleur fasst sich verzweifelt an die Stirn.
Der Reisstängelbohrer, er ist überall, auf jedem einzelnen Feld, das ich besucht habe.
Im ganzen Umkreis?
Im ganzen Land. Meine Kollegen berichten überall dasselbe.
Das darf nicht sein. Wir würden einen Großteil der Ernte verlieren. Das könnte eine landesweite Hungersnot bedeuten.
Sie haben recht. Wir müssen etwas tun. Folgen Sie mir.
Der Kontrolleur greift am Fahrrad zu seinen Notizen und zeigt sie der Farmerin.
E605. Von einer Firma namens Bayer.
Die sitzen in Deutschland. E605 ist ihr neues Mittel gegen Schädlinge. Ich bin hier, um den Bedarf zu ermitteln.
Wenn das ganze Land befallen ist, dann brauchen sie ja Hunderte von Tonnen.
Ich fürchte, Hunderte von Tonnen werden nicht reichen. Entschuldigen Sie bitte, ich muss los.
Der Kontrolleur steigt auf sein Fahrrad und verbeugt sich leicht zum Abschied. Die Reisfarmerin verbeugt sich ebenfalls. E605 ist die Typbezeichnung für Parathion, ein Insektizid aus den Fabriken Bayers. Als ein Schädling mit dem Namen Reisstängelbohrer die Reisernten in ganz Japan bedroht, soll Parathion der Retter in der Not werden. Noch im Jahr 1953 werden 8200 Tonnen des Mittels nach Fernost geliefert. Um diese Menge zu stemmen, wird zwischen Deutschland und Japan eine Luftbrücke eingerichtet. Die erste in der Geschichte des modernen Pflanzenschutzes. Mit ihrer Hilfe steigen die Parathion-Exporte nach Japan auf 240.000 Tonnen im Folgejahr. Ein bahnbrechender Erfolg, denn das Mittel lässt die Erträge auf behandelten Feldern um bis zu 55% steigen. Aber die Sache hat einen Haken. Parathion ist eine Entwicklung der IG Farben. Deren Auslandspatente wurden nach dem Zweiten Weltkrieg größtenteils enteignet. Die US-Firma American Cyanamid hält das japanische Patent an Parathion. Sie profitiert, als japanische Firmen das Mittel selbst herzustellen beginnen. Bayer geht dabei leer aus. Für den internationalen Markt braucht das Unternehmen dringend Produkte, an denen es auch die Patente hält. Unter Ulrich Haberland ist Bayer aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs neu entstanden. Die Besatzungsmächte haben dem Unternehmen wichtige Standorte der ehemaligen IG Farben und deren Finanzmittel zugesprochen. Neue Medikamente sowie Produkte aus Kunststoff tragen zu einem Aufschwung auf dem deutschen Markt bei. Doch die wichtigen Exportgeschäfte der deutschen Chemiebranche sind aufgrund des Krieges massiv eingebrochen. Haberland muss Bayers Geschäfte im Ausland erst mühsam wieder aufbauen. Dabei wird ausgerechnet jenes Unternehmen helfen, das Bayer über 60 Jahre später in die größte Krise seiner Geschichte stürzen wird. Leverkusen 1954. Ulrich Haberland sitzt neben seinem Mitarbeiter Kurt Hansen, 44 Jahre, im Speisesaal des prunkvollen Gästecasinos, das zu Bayer gehört. Sie haben einen hohen Gast aus den USA, der mit seiner Sekretärin angereist ist. Edgar Monsanto Quini, 56 Jahre, Vorsitzender des Chemieunternehmens Monsanto.
Ich bin beeindruckt. Ein Brunnen aus Marmor mitten im Speisesaal.
Haberland nickt und ergreift das Wort.
Schön, dass Sie sich wohlfühlen. Dann können wir ja zum Geschäftlichen kommen. Sie möchten US-Lizenzen für unsere Kunststoffe aus Polyurethan erwerben.
Quinis Assistentin reagiert.
Wenn die Herren es erlauben, wir haben schon alles vorbereitet.
Haberland tauscht mit Hansen einen Blick aus, dann schüttelt er den Kopf.
Wir haben einen besseren Vorschlag. Ein gemeinsames Unternehmen. Joint Venture heißt das bei Ihnen, oder?
Ein Joint Venture, aber dazu haben wir gar keine Unterlagen bekommen.
Wir wollen wieder Fuß fassen in den USA, dauerhaft. Sie haben die Marktposition, wir haben das Produkt. Monsanto und Bayer. Wir denken an Mobay, Herr Quini.
Mobay? Warum sollten wir uns darauf einlassen? Mit Lizenzen hätten wir unsere Unabhängigkeit. Ein gemeinsames Unternehmen ist eine enorme Verpflichtung. Vor nicht einmal 10 Jahren waren wir noch miteinander im Krieg.
Haberland verschränkt die Finger ineinander.
Ganz einfach. Wir suchen einen Partner. Wir machen es mit jemand anderem. Oder mit Ihnen. Sie profitieren von unseren Kunststoffen und wir können auf den amerikanischen Markt zurückkehren. Mobay wäre unsere gemeinsame Eintrittskarte.
Herr Quini, soll ich ein Telefonat in die Heimat einrichten?
Quini überlegt eine Weile. Dann schüttelt er den Kopf.
Nicht nötig. Die Herren haben mich überzeugt. Wir machen das Joint Venture.
Kurz darauf gründen Bayer und Monsanto die gemeinsame Mobay Chemical Corporation. Mit Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania. Das Ziel ist eine gemeinsame Produktion und Vermarktung der Kunststoffe aus Polyurethan. 1961 stirbt Ulrich Haberland im Alter von nur 60 Jahren. Der international gut vernetzte Kurt Hansen wird sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender des Bayer-Konzerns. 1967 entschließt er sich zur kompletten Übernahme von Mobay. Damit verhindert er einen Rechtsstreit mit dem US-Justizministerium, das den freien Wettbewerb der beiden Unternehmen in Gefahr sieht. Der Kaufpreis für Monsantos Hälfte an Mobay: 6,4 Millionen US-Dollar. Heute etwa 52 Millionen Euro. Im selben Jahr übernimmt Bayer auch das Unternehmen ChemAgro Corporation, das in den USA Pflanzenschutzmittel herstellt und vertreibt. Durch diese Übernahme wird Bayer ein wichtiges Unternehmen im US-Agrarsektor. Einer der größten Konkurrenten auf diesem Gebiet ist nun ausgerechnet der ehemalige Partner, Monsanto. Bis 1969 liefert Monsanto ein mit dem Giftstoff Dioxin verseuchtes Entlaubungsmittel, das sogenannte Agent Orange, an die US-Regierung. Das amerikanische Militär versprüht es im Vietnamkrieg großflächig, um dem Gegner den Schutz der dichten Wälder zu entziehen und die Nahrungsmittelversorgung zu sabotieren. Für Hunderttausende Vietnamesen, aber auch US-Soldaten, sind schwere Gesundheitsschäden die Folge. Der Monsanto-Konzern erfährt in der Folge einen dramatischen Imageverlust. Kritiker werfen Bayer später vor, über Mobay ebenfalls an den Lieferungen von Agent Orange beteiligt gewesen zu sein. Eindeutige Beweise dafür gibt es bis heute keine. Bayer bestreitet die Vorwürfe. Doch der zivile Agrarsektor wird zu einem immer wichtigeren Geschäftsfeld für Bayer. Mai 1971 in Kansas City, Missouri. Ein Herr im Anzug läuft mit seinem Aktenkoffer zügig durch die Flure des Hauptquartiers der ChemAgro Corporation, die seit 4 Jahren zu Bayer gehört. An einer Tür macht er Halt. Ein Messingschild weist ihn als neuen Präsidenten des Unternehmens aus.
Ah, Herr Bosch, nehme ich an.
Guten Tag. Sie müssen meine neue rechte Hand sein.
Ich helfe, wo ich kann. Aber wenn ich fragen darf, Ihr Vorname steht nirgends ausgeschrieben. Was bedeutet eigentlich das Kürzel HG?
Sagen wir so, wenn Sie es bis morgen herausfinden, geht Ihr Mittagessen auf mich.
Eine Herausforderung. Die nehme ich gern an.
Herausforderung ist ein gutes Stichwort. Es gibt eine Menge Arbeit. Wir fusionieren noch dieses Jahr mit den anderen Tochterfirmen von Bayer in den USA.
Das kann nicht halb so aufwendig sein wie die Auseinandersetzung mit der Umweltbehörde.
Was meinen Sie damit?
Ich glaube, das zeige ich Ihnen besser. Sie würden es ja sonst doch nicht glauben.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Also gut, wenn Sie mir nach nebenan folgen möchten. Sie kennen ja sicher unser neues Pflanzenschutzmittel Senkor, den Unkrautvernichter.
Natürlich. Davon versprechen wir uns hohe Gewinne.
Bosch und seine Mitarbeiterin treten in einen Raum, in dem mehrere große, unverschließbare Aktenschränke stehen. Daneben stehen 2 Tische, auf denen sich Aktenberge stapeln. Bosch macht große Augen.
Das ist das Aktenlager. Ich mache lieber 10 Fusionen, als hier aufräumen zu müssen. Einen Moment.
Die Mitarbeiterin reicht Bosch einen der Ordner.
Das ist die Zulassung für Senkor. Was ist damit?
Die Stapel hier. Das war alles nötig, um die Zulassung der Umweltbehörde zu bekommen. Wir haben die Akten spaßeshalber gewogen. 267 Kilogramm. Dafür sind wir jetzt juristisch auf der absolut sicheren Seite.
ChemAgro-Präsident H.G. Bosch ist einer der vielen Vertreter Bayers in den Vereinigten Staaten. Dort ist die Gegend um Kansas City Herzstück der landwirtschaftlichen Industrie. 1971 lässt Bayer-Chef Kurt Hansen seine wichtigsten US-Tochterunternehmen miteinander fusionieren. Neben ChemAgro gehört dazu auch Mobay, das dem neu entstehenden Unternehmen seinen endgültigen Namen gibt. Das aufwendige Zulassungsverfahren für das neue Herbizid Senkor lohnt sich. denn es schützt vor allem die Ernten der immer wichtiger werdenden Sojabohnen. 1985 beträgt der Jahresumsatz mit Sencor in heutigen Zahlen über 2 Milliarden Euro. Damit ist Sencor zeitweise das umsatzstärkste Einzelprodukt des gesamten Bayer-Konzerns. In dieser Zeit organisiert Kurt Hansen die Bayer AG auch im Heimatland Deutschland neu. Dafür nimmt er sich die Arbeitsteilung der Gründerväter Friedrich Bayer und Friedrich Westcott zum Vorbild. An der Spitze jeder Produktsparte stehen nun gleichberechtigt jeweils ein Kaufmann und ein Chemiker. Das Prinzip bekommt den Namen Doppelkönigtum. Doch eine Sache hat sich seit damals grundlegend verändert. Das Geschäft mit den Farben ist für die Farbenfabriken Bayer AG längst eine Randnotiz. Deshalb lässt Kurt Hansen den Namen des Unternehmens offiziell ändern, in Bayer AG. Rund 458.000 Aktieninhaber sorgen für ein Grundkapital von 1,8 Milliarden D-Mark, in heutigen Zahlen etwa 3,4 Milliarden Euro. Die Bayer AG ist damit einer der großen Gewinner jener Ära, die als Wirtschaftswunder in die Geschichtsbücher eingeht. Der Gigant IG Farben hat den Zweiten Weltkrieg nicht überstanden. Der Bayer-Konzern wurde auf dessen Trümmern neu gegründet und konnte sich durch neue Kunststoffe und Pflanzenschutzmittel wichtige Marktanteile sichern. Vor allem international. Besonders in den USA wuchs Bayer zu einer ernsthaften Konkurrenz für die einheimischen Chemiekonzerne heran. Doch der Erfolg wird auch mit einem hohen Preis erkauft. Die Industrieabfälle der Bayer AG sind nach wie vor ein Problem. Eine neue Generation an Menschen schaut genauer hin. Umweltschutzorganisationen und kritische Aktionäre stellen Bayers selbst auferlegtes Image als umweltfreundliches Unternehmen in Frage. Ihr Protest ist derart nachdrücklich, dass bald Bayers Ruf auf dem Spiel steht. Das war Folge 2 von 4 von Imperium, die Bayer-Story von Studio J. Wenn du mehr erfahren willst über die Anfangszeit von Bayer, empfehlen wir dir das Buch Meilensteine, 125 Jahre Bayer, 1863 bis 1988 von Erik Werk. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Marc Ben-Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Daniel Jakob hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producerin Helene Feldmeier. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Julian Ortlieb gemacht. Gemischt von Fabian Klinke.